Oder ich könnte auf Mitleidsfaktor machen. Ich werde bald 80 und so viel Zeit ist nicht mehr. Das könnte ich auch machen. Und so viel Zeit habe ich nicht.
Ich finde, das ist eine gute Idee.
Siehst du.
Hast du schon vorne reingequatscht in unseren schönen Opener?
Nein.
Ja, ich könnte, soll ich nochmal?
Nein, wir lassen es so. Ich finde auch, der Opener, in die reingequatscht wird, haben was Besonderes. Absolut. Das hat nicht jeder.
Diese ganze Folge wird was sehr Besonderes haben. Vielleicht nennen wir sie einfach mal was Besonderes.
Ja, vielleicht. Die Folge, das Besondere, genau. Weil ich bin sehr, ich habe ja schon unseren Menschen, die uns hören, erklärt, dass du diejenige bist, die auch redaktionell unfassbar jedes Mal aufs Neue, jede Woche beweist, was du in der Birne hast. Aber was du jetzt in der Birne hattest und mir zum Schälen gegeben hast, wir wollen über Weihnachten reden. Und ich bin so glücklich, Steffi.
Ja, es ist, ja, ich mein, meine Gedanken diesbezüglich waren so, ich bin so ein bisschen, ich habe so eine Katerstimmung, das kennst du vielleicht noch von ganz früher.
Ja, oh, ja.
Aus vielerlei Gründen irgendwie, also die Situation ist im Moment verkatert, man irgendwie, oder? Ich weiß nicht. Man hat selten was, wo man denkt, ach, das ist jetzt aber schön, dafür stehe ich auf.
Ja, ja.
So, und deshalb habe ich mir sogar gestern eine Liste durchgelesen, die hieß 29 Dinge, die einen von Corona ablenken, weil sie noch beschissener sind. Hat aber auch nicht viel gebracht. Also auf Platz 11 war zum Beispiel Andreas Scheuer ist Bundesverkehrsminister. Platz 20 war ihr Partner, wirkt in letzter Zeit immer distanzierter und behauptet, alles wäre gut. So. Aber es hat mich nicht richtig
gut.
Wir sind mitten in der Krise. Deshalb wäre mein Vorschlag, lass uns einfach schon auf Weihnachten freuen.
Ja, aber lass mich mal ganz kurz, findest du nicht, dass die Krise einen kleinen Lichtstreif uns signalisiert? Also ich finde durchaus.
Wo? Na, sag mir, wo
also,
du siehst, da gehe ich hin.
Nord, Ost, West, Süd, ich finde überall.
Ja.
Weil allein die Tatsache, dass jetzt schon jeder zweite Stuhl besetzt werden darf, ist für mich schon, ich habe eben, als ich, das ist ja so mittlerweile Tradition, bevor wir hier anfangen zu quatschen, die beiden Kaffee, übrigens habe ich auch noch nie gelesen, den Schlender-Kaffee, Hamburg ist das Tor zur Welt, egal, bla bla bla, ich habe für dich und für mich einen Schlender-Kaffee und als ich zum Schlender-Kaffee schlenderte, habe ich dann gesehen, wie die Leute draußen die Tische aufbauten, die Stühlchen aufbauten. Das habe ich vor 8 Wochen nicht gesehen.
Ja, da hast recht.
Das Einzige, weißt du, das sind so die kleinen Dinge, an die man sich gibt zu, klammert und der Kater ist berechtigt, aber ist ein Katerchen.
Ja.
Für mich ist der Kater immer noch natürlich spürbar, aber ein Katerchen.
Wobei, ich bin ja immer noch, ich leide ja immer noch unter dieser Schulkrise und habe so mittlerweile das Gefühl, das Letzte, was aufmacht, sind die Schulen, die Clubs und die Puffs. Wobei, und jetzt sagen wir noch, ja, die Schulen werden vor den Puffs öffnen, da bin ich mir schon nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. In ein paar Wochen überdenken wir das nochmal. Das ist tatsächlich etwas, was mich ein bisschen noch immer müde macht. Und ich hatte letztlich so ein Gespräch mit einem Herrn, noch ein bisschen jünger als du. Und er sagte, ja, aber ihr müsst euch das mal überlegen. Für euch ist ein Jahr, das wir jetzt verlieren, ja nicht viel, aber wir sind ja alt. Für uns bedeutet das richtig viel, dieses Jahr zu Hause zu bleiben. Und dann habe ich gedacht, aber wir machen das doch wegen euch. Fun Fact, wenn ihr nicht wärt, dann würden wir das doch alle gar nicht machen.
Ja, aber da, Moment, das musst du mir jetzt mal erklären, wie, wenn ihr nicht wärt.
Wir machen das doch für die älteren Leute, das zu Hause bleiben, das Schulen schließen, für die Risikogruppen, für die machen wir das doch. Wir machen das doch nicht für die jungen, gesunden, wir machen das doch für die älteren Leute. Oder siehst
aber,
du das anders?
Ja, aber jetzt bin ich.
Habe ich mich jetzt auf dünnes Eis begeben?
Ja, du bist auf so dünnem, auf so unfassbar dünnem Eis.
Ja, jetzt. Weil wir euch alle lieben. Wir lieben
ja, aber
unsere Risikopatienten.
Wir alten Säcke sind doch nicht an Corona schuld.
Nee, ihr seid nicht daran schuld, aber wir alle als Gemeinschaft. Wir als Gemeinschaft wollen, dass es den Risikogruppen gut geht.
Du warst kurz vorm Einbruch. Ja. Ganz kurz vorm Einbruch.
Und wenn die unbedingt aber auf ein Kreuzfahrtschiff wollen, dann können sie auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, aber besser nicht mehr anlegen.
Wer hat denn in Ischgl gefeiert?
Ach so.
Die ganzen Typen in deinem Alter und noch jünger, du bist ja schon wahnsinnig jung, das waren die ganzen jungen Vollidioten.
Ja.
Ischgl war der Hotspot, Ende der Durchsage.
Ja, Schuldfrage ist hier an dieser
Und das
Stelle
waren die ganzen geklärt. 25, 30-Jährigen, wenn überhaupt und so.
Ja.
Das waren die Oberarschlöcher.
Ja.
So, hallo?
Aber nächste Frage, was ist denn mit den ganzen Leuten, die jetzt in die Kirchen rennen? Da weiß ich auch nicht. Also ein Super-Spreader-Event jagt den nächsten und das sind, glaube ich, nicht die Jüngsten. Man weiß es nicht genau. Insofern mache ich mir auch ein bisschen Sorgen, wenn wir jetzt über Weihnachten reden. Der liebe Gott, der will das einfach nicht, dass wir zusammenkommen. Egal. Der sagt, geht weg, ich habe jetzt Elternzeit oder ich habe jetzt mal ein Sabbatical, geht weg.
Also ich will noch ganz kurz was zu der Schule sagen, eben bevor ich zum lieben Gott und zu Weihnachten komme, das ist hier mein Spezialthema.
Ja, das
der
gut,
liebe
das
Gott
gut.
Und Weihnachten, weißt
du. Das war hier aus dieser unserer privaten Krise.
Ja, wie gesagt, ach, du warst so kurz am Einbericht. Aber jetzt bin ich wieder froh und glücklich, dass ich dich sehe und dass ich dich habe. Aber wo war ich stehen geblieben? Ja genau, ich habe heute Morgen auf dem Weg hierher, habe ich unseren Schulsenator gehört, unseren Thies Rabe, den ich übrigens mal bei einer Feier an Bord anlässlich des Hafengeburtstags nicht erkannt habe. Ich saß an einem sehr ehrwürdigen Tisch und er saß mir gegenüber und ich war mit meiner Frau da und meine Frau kennt mich und hat mich schon sozusagen, sie saß links von mir mit ihrem rechten Arm in meinen linken Arm gequetscht, immer, weil ich bräuchte mich rüber und sagte, ich kann sie jetzt nicht unterbringen.
Hast du gesagt?
Darauf sagte er, ich bin der Schulsenator, ja. Die Rabe.
Okay.
Mensch, dachte ich, ja, Rabe. Das ist ja wirklich ein Ding, was habe ich mir, das ist ja wirklich,
ja.
Und der war angefressen ohne
war Ende. War er, ne? Ja. Na gut, wir gucken mal was, ich will auch gar nicht weiter klagen. Das ist jetzt einfach, wir machen da jetzt einen Haken dran.
Das Geile ist, du bist so eine coole Sau. Ich will, du hast so viel Hass auf diese Scheiße, das verstehe ich auch.
Er ist tief drin in
ja,
mir.
Ja, ist tief drin, aber wir kommen da gemeinsam raus.
Absolut.
Opa hilft dir, mach dir keine Sorgen.
Ja gut, ansonsten, ich schicke die Kinder einfach jetzt immer morgens ins Kombibad. Die haben ja wieder mal geöffnet. Und dann machen die Schule im Kombibad und ich gehe arbeiten. So haben wir das jetzt gelöst.
Ja? Aber sind denn die Schwimmbäder teilweise? Mach ja, ich das
die,
schlau.
Die Außenbereiche der Kombibäder sind soweit geöffnet. Man muss halt
da
vorher
schwimmen aber
lösen.
Die alten Leute. Das ist ja.
Gegen die will ich an dieser Stelle nichts mehr sagen.
Nie?
Nee, auf gar keinen Fall. Das Thema ist jetzt durch.
So ja. War die Eisdecke. So, erzähl jetzt weiter.
Genau, wir wollten über Weihnachten, willst du über Weihnachten reden?
Also jederzeit.
Ich stelle mir das nämlich jetzt schon vor, dass wir, ich habe das mal durchgerechnet, in zwei Wochen könnten wir einen Adventskalender eröffnen, wo wir jede Woche ein Türchen aufmachen, schon mal für Weihnachten.
Pass auf, ich weiß nicht, ob du meine Schrift lesen kannst. Ich habe mir einiges aufgeschrieben. Was steht da? Kannst du es lesen?
Ganzjahreskranz?
Ja,
ah.
Hängt bei uns.
Nein.
Wir haben einen überwagenradgroßen, aus Reisig gebundenen
ja.
Kranz, der je nach Lust und Laune, wie die Familie gerade drauf ist, geschmückt wird. Entweder mit Blumen oder mit völlig idiotischen Trödelsachen oder jetzt zu Pfingsten, pfingstlich gestimmt und Weihnachten natürlich mit unfassbar schönen. Der hängt 12 Monate im Jahr dieser Kranz und ist für mich ein gute Laune-Kranz. Und natürlich, je näher die Weihnachtszeit kommt, umso eindeutiger wird der Schmuck dann an diesem wunderschönen Kranz. Hängt im Wohnzimmer, weil wir ein Wohnzimmer haben, hängt er im Wohnzimmer. Und das ist einfach, mittlerweile kann ich mir einen Raum ohne Kranzen vorstellen.
Ja.
Verstehst du?
Ja, verstehe.
Das begrenzt einen.
Und ich hatte mir überlegt, dann holen wir uns noch den, lassen wir Kalle Schwensen noch einen Weihnachtsbaum für uns besorgen.
Ja, wie kamst du darauf? Das fand ich gar nicht schlecht. Dass Kalle uns, ach ja, mit seiner Geschichte letzte Woche, das war ja unfassbar, ja.
Wo er hat doch letzte Woche bei uns, falls sie es verpasst haben, erzählt, wie er im Einkaufszentrum
Hamburger Straße.
Hamburger Straße, ein Weihnachtsbaum. Geklaut will ich nicht sagen. Er hat sich
entwendet.
Genommen, was er brauchte.
Ja, genau, bedient.
Und am schönsten fand ich die Stelle, wo er in der Drehtür eingeklemmt ist.
Weil das Gerüst war aus Stahl.
Ja.
Dieses Baum.
So, das stimmt.
So geil.
Ja, aber das jetzt glaube ich nicht mehr. Ich glaube, der ist nicht mit umgezogen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nein, ich glaube nicht. Nein.
Und das ist natürlich traurig. Und ich habe mir dann überlegt, auch so saisonale Backwaren, so Spekulatius und so, sind ja jetzt wahrscheinlich auch günstiger. Da können wir jetzt schon mal starten. Wir überspringen diese ganze Corona-Phase, freuen uns auf Weihnachten, sparen uns die Bikini-Figur.
Spekulatius beginnt im September,
ja, glaube ich, ne? Sparen uns die Bikini-Figur, wobei du bist ja auf dem direkten Wege zur Bikini-Figur.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich trage sie jetzt in den letzten Jahren seltener Bikinis, aber ich bin jetzt gerade dabei, dünner zu werden, nenne ich es mal.
Oh, das ist so schön, weil ich muss mir vorstellen, wie du überhaupt jemals ein Bikini getragen
hast. Du wirst
dieses
Bild.
Das ist so ein schönes Bild und ich weiß schon.
Nicht aus dem Kopf kriegen.
Ich weiß schon, wie, was für ein Bild ich bei Instagram poste. Aber nun gut. Ja, und du bist auf dem Weg zur Skinny Bitch.
Ja, zur Skinny Bitch, weil ich möchte eine fast Skinny Bitch werden, weil ich habe 6 Kilo zu viel drauf. Einfach Ich glaube auch jetzt, wo ich drüber rede, dass ich Frust gegessen habe. Ich habe 5 oder 6 Kilo Netto-Kilo draufgesattelt und ich glaube einfach, ich bin ein durchweg, muss ich nicht schon tausendmal wieder betonen, fröhlicher Mensch, immer gewesen, aber ich habe gegessen und gegessen und gegessen, dass du durchaus sagst, ich habe gefressen, gefressen, gefressen und plötzlich hatte ich fast 98, mein Idealgewicht sind so 92 Kilo bei 1,87, ist das völlig in Ordnung. Aber diese 6 Kilo mehr, Alter, habe ich gedacht. Und jetzt habe ich jetzt den 4. Tag, wo ich effektiv nichts esse. Ich esse nichts.
Das stelle ich mir so furchtbar
vor.
Ja,
das ist aber das Tollste, weil die ersten beiden Tage sind bretthart. Und das ist der Reiz für mich, dass du den Kampf gegen dich selbst, du weißt, du gewinnst ihn. Mhm. Ich habe ihn jedes Mal, das mache ich im Prinzip jedes Jahr. Aber in diesem Jahr war es anders, das Zunehmen. Und jetzt gerade, wo ich mit dir, die du ja fast vor 10 Minuten eingebrochen wirst, jetzt wieder meine Lieblingspartnerin bist, dir kann ich sagen, in diesem Jahr habe ich aus anderen Gründen gegessen. Und das ist wahrscheinlich Carola.
Ja, 38% der Deutschen haben Carola-Kilos aufgehäuft.
Dann höre ich dazu.
Da gehörst du dazu.
Eindeutig. Ne? Eindeutig, ja, genau. Und jetzt, wie gesagt, der schwarze Kaffee, den ich jetzt gerade habe, der Ständerkaffee, ist
nicht
das
der
erste.
Nicht der Ständerkaffee.
In diesem Fall habe ich Ständerkaffee. Ja, nein, das kommt, weil ich mitunter versuppe. Ich bin ein ganz schlimmer Inselmethoder. Der Ständerkaffee, den man auch als Ständerkaffee. Obwohl, da würde ich ein völlig anderes Kapitel aufmachen, das will ich nicht. Aber der Ständerkaffee ist das Erste, was ich heute zu mir nehme. Und das ist der 4. Tag. Und jetzt bin ich in einer, ja, so Schwebezustand.
Ketonisch heißt das doch, kann es sein?
Ja, korrekt, sagen wir Griechen, genau.
Ja, genau. Und sitzt du da nicht muffig am Tisch? Oder
nein,
ich
versuche, mich ständig zu beschäftigen. Entweder ich laufe sinnlos, dränge auch mal wildfremden Menschen auf der Straße Gespräche auf oder was dann auch mitunter irritierend wirkt, aber oder bleib mal auf einer Verkehrsampel stehen und steig aus dem Auto aus und tu so, wie ich eine Panne hab. Das sind ganz witzige Sachen. Hauptsache, es passiert um mich herum was. Stillsitzen, das wird ganz eng.
Wie lange hältst du es durch? Ich finde, also es hat an deinem Entertainment-Faktor auf jeden Fall bisher noch gar nicht geschadet.
10 Tage. 10 Tage halte ich durch. Und auch weil ich da eben ein Arztgläubiger bin, nach 10 Tagen kann es eng werden.
Das heißt 10 Tage, das heißt, wenn wir uns das nächste Mal treffen,
nicht erkennen.
Zum einen das. Und wird das der Tag sein, an dem du Fasten brechen darfst?
Ja.
Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch,
Donnerstag. Ja, genau. Ja, fast.
Tag danach.
Ja, genau.
Tag danach. Ja. Und weißt du jetzt schon, womit du dann dein Fasten brichst?
100%ig mit Sushi.
Hundertprozentig
mit Sushi. Bei uns im Famila in Kriegmannheide gibt es einen wunderschönen Abteilung.
Ich finde das schön, dass du, das ist so ein posches Essen, aber du bringst es direkt auf eine bürgerliche, auf eine normale Ebene, indem du
Famila
sagst,
du gehst Famila. 120 Meter geradeaus und dann ist rechts eben dieser Daily immer wieder frisch stand mit komischerweise richtigen Asiaten, die sie nicht geschminkt haben, weil denen glaube ich das auch. Und die rollen vor deinen Augen dann entweder Thunfisch oder ich darf über Essen nicht reden.
Ah, das geht nicht.
Nee, okay. Das stimmt, das merke ich gerade.
Dann lassen wir
es. Hast du deine Laugenstange schon aus?
Willst du mal dran lecken?
Nein, bitte nicht. Nein. So. Wie würdest du denn den Weihnachtsbaum schmücken, den du ja jetzt schon gedanklich auch...
Ich hatte mir erst Gedanken über einen Adventskalender gemacht. Wir machen so einen Grauzone-Adventskalender mit so kleinen Geschenken für Senioren. Ich dachte, so ein Piccolo, wenn man auf ein AIDA-Check-In wartet, das... Macht man, glaube ich, trinkt man ein Piccolöchen, das könnte da drin sein. Oder eine Taschenlampe
du
zum Flaschensammeln.
Du schießt dich auf uns Alter ein, das ist
und
so.
Und die Rente nicht reicht. Oder Dosenmilch. Dosenmilch wird auch nur von älteren Leuten gekauft, oder?
Ja.
Dosenmilch spielt sonst in deiner Sushi-Community doch keine
Sag
Rolle.
Sag mal, sprich mir einfach mal nach, dünne Eisdecke.
Ich wollte heute ein bisschen austeilen, ein bisschen edgy sein.
Ja,
die Hörer freuen sich ja auch, wenn man
mittendrin.
Mal so ein bisschen zur Diskussion anregt. Nein, du weißt doch, ich liebe alle älteren Leute. Und das habe ich dir noch nie erzählt. Also meinen ersten, nach dem Tanzkurs, meinen ersten Partnertanz hatte ich mit James Last.
Nein.
Ja, damals gab es in Köln bzw. in Hürth gab es so eine Show Factory. Die haben da Top of the Pops aufgezeichnet.
Ich glaube, wer Hürth überlebt, ist eine große, ne?
Ja, absolut, absolut. Und da war ich als Lokalreporter und da war ich dann auf einer Aftershow-Party. Und James Last hatte damals einen Song mit Fettes Brot.
Ja.
Und da lernte ich, ich weiß gar nicht, warum ich ihn kennenlernte, und er stellte sich vor und sagte, ob wir tanzen wollen. Und ich konnte nicht tanzen, dann hat er mich auf seine großen Füße genommen.
Wenn es dich
und
erleichtert.
Er hat mich auf seinen großen Füßen durch den Saal genommen.
Wenn es dich erleichtert und du kannst überreden, hat dir was miteinander, lief dir was?
Nee, seine Frau war auch da, die hat er mir auch vorgestellt. Nein.
Okay. Okay.
Aber ich wollte sagen, das steckt ganz tief in mir drin, dass ich gar keine Vorurteile eigentlich habe. Mein Weihnachtsbaum. Ach, weiß ich nicht, hast du Ideen? Ich habe gar keine Ideen für Weihnachten.
Ja, weil ich nochmal Bezug zu nehmen auf Kalle. Kalle hat uns ja erzählt, er schmückt 6 oder 7 Tage.
Ach ja, mit den Lametten.
Ja, ja. Lametten ist allein schon wieder so geil.
Einzeln.
Ja, mit den Lametten. Unser ist natürlich, jetzt wo wir gerade, wir reden über Weihnachten.
Ja, das ist gut, ne?
Ich freue mich so auf Weihnachten. Und mein Baum wird, unser Baum wird wie immer bunt, nur eines fehlt Lametta, komischerweise.
Ja, bei uns auch, bei uns alles dran, aber Lametta nicht. Ja, aber du hast doch gesagt, du bist so ein Lametta-Fan.
Wahnsinnig, aber ich finde nicht statt. Also ich finde, ich kann mich nicht ausleben mit Lametta, weil er passt nicht. Das Lametta passt nicht zu dem sonst bunten Angebot des Baumes. Da passt Lametta nicht rein.
Es ist auch,
ich bin scheiß traurig darüber.
Ja, aber es stärkt deine Position als Klimakumpel, weil ich glaube, Lametta ist.
Ja, aber ich kann mich ich kann mich nicht durchsetzen.
Ach, oh,
das,
ja.
Verstehst du?
Und meinst du, du könntest dir nicht mal einen eigenen Baum für Suttere leisten?
Oder ich könnte auf Mitleidsfaktor machen. Ich werde bald 80 und so viel Zeit ist nicht mehr. Das könnte ich auch machen. Und so viel Zeit habe ich nicht.
Ich finde, das ist eine gute Idee.
Siehst du?
Ja, das ist eine gute Idee. Mal gucken. Ich bin gespannt, ob du damit durchkommst.
Könnte ich damit, meinst du, wenn ich so ein bisschen...
Absolut.
Steffi, du bist mir eingefallen, du bist ganz lieb zu mir. Das geht, würde gehen, meinst
absolut,
du, ne?
Absolut, ja. Okay. Ich bin sowieso so ein bisschen, weil meine Katerstimmung resultiert. Hast du noch was zu Weihnachten? Du holst einen.
Nein, ich gucke gerade nur 1000 Kalorien höchstens dann, wenn ich wieder anfange zu essen.
Ehrlich?
Und so, weil das, ja, genau. Ja, logisch,
das hast du dir aufgeschrieben. Hast du dann, machst du das unter Anleitung?
Nein.
Nein.
Dank Gottes Willen, nein. Ich weiß nur, wie gesagt, nach 10 Tagen sollte man vorsichtig sein, weil sonst dein Inneres sagen, sag mal, bist du nicht, verstehst du?
Ja. Und ach so, du hast doch immer so eine Mundgeruchssorge.
Dafür habe ich doch meinen Sprüher.
Ach so, okay. Weil das ist ja deine größte Sorge, das wissen viele. Furchtbar. Du hast deine größte Sorge, ist Mundgeruch zu haben. Und das kriegt man doch, wenn man...
Natürlich, das ist grauenvoll, deswegen nähere ich mich also Menschen höchst ungern, auch zu Hause, da gehe ich mit Maske. Nein, ich habe
nein, du nicht, aber Püster. Es wäre schön, wenn die anderen eine tragen würden. Ja.
Ich mag den Püster wegen Mundgeruch, ja, Mundgeruch ist für mich ja was völlig. Und jetzt logischerweise, dadurch, dass ich nichts esse, bin ich eigentlich der Mundgeruchträger schlechthin in Deutschland.
Ja, weil mein kleiner Kater resultiert auch tatsächlich aus der Tatsache, dass wir ja letzte Woche so ein richtiges Happening hatten mit Kalle Schwensen. Das hat mich noch lange begleitet. Das hat mich aufgewühlt und das war wie eine Party. Ich war danach noch ganz aufgeregt. So, wie ist es dir dabei gegangen, Carlo?
Ich habe ja oben gewartet auf irgendwelche Artikulationen von dir, also Schreie oder Überraschungsseufzer oder Kiekser, weil er hat dich ja, ich glaube, er hat dir doch etwas gezeigt, was du auch nicht für möglich gehalten hast. Deswegen warst du sehr cool.
Ja.
Weil jedes Instrument dort vermittelt Schmerz und dafür warst du für mich schmerzlos, als du aus den Verliesen wieder nach oben kamst.
Ja.
Oder kam der Schock später? Ich weiß nicht. Oder?
Nee, also ich hatte mich ein bisschen vorbereitet auf die Situation. Tatsächlich war es der klinische Bereich, der mich wirklich angefasst hat.
Ja.
Und wenn ich davon erzähle, dann, das ist schon ein Hinhörer auch für andere Leute, die mir ungern zuhören. Aber das darf ich immer noch mal erzählen.
Und man kann den auch ausschmücken, weil die meisten kennen ihn ja nicht. Und ich ertappe mich auch dabei, dass ich dann doch ein bisschen dazu dichte. Also so 15 Zentimeter Blut im Prinzip auf den Fliesen. Ja, genau. Und es wird eben altes Blut abgekratzt, so das Wort. Also da kann man schon tolle Sachen draus machen.
Was mich wirklich beeindruckt und nachhaltig nochmal begleitet hat, war, dass Kalle Schwensen ja so ein Zahlenjongleur ist.
Wahnsinnig,
dass
ne?
Dass bei dem im Kopf Zahlen so gut hängen bleiben.
Ja.
Und das ist für mich auch die Lösung oder der Grund vielleicht, weil er Kalle Schwensen ist und der König des Kiezes und ich nur Steffi Banowski und mit dem Homeschooling überfordert. Das ist ein unglaublicher Vorteil. Wenn du mit Zahlen umgehen kannst und die immer so raushauen kannst, dann machst du andere Leute, schüchterst du damit ein. Das sind so Fakten, 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 die man natürlich in dem Moment gar nicht nachvollziehen kann.
Ne? Eben.
Aber es klingt einfach
ja.
gut.
Ja.
Also er ist nicht ohne Grund da, wo er gerade ist.
Nein, 49 Jahre Kiez ist schon mal eine Sache, die er grandios überlebt hat. Mhm. Und schade, wir hätten, er hat, glaube ich, in so einem Beisatz gesagt, guck mal, wir sind hier schon wieder bei Kalle, habe ich zu Recht mit seinen 42 Narben.
Wir dürfen ja nicht über Essen reden,
nein,
über irgendwas müssen wir reden.
Mit seinen 42 Narben, ne, die in, ja. entweder Messer oder Kugel oder ja. was Schönstes eben, die, was machst du, wenn du angeschossen bist, eben zunächst mal nachdenken, tief Luft holen und das Projektil ausspucken.
Mhm.
Ich habe diese Stelle ungefähr 20 Mal gehört und war ständig noch besserer Laune.
Mhm.
Habe also Tränen gelacht, weil es ist einfach...
Ja, nee, ich hätte bei mehreren Sachen gerne mehr gewusst. Das ist mir aber erst im Nachhinein eingefallen. Zum Beispiel, ob er bei seiner Tochter dieselben Maßstäbe, was die Emanzipation anbetrifft, anlegt wie bei seinen Frauen. Das hätte mich noch interessiert. Ob er auch sagt, die soll auch lieber zu Hause kochen. Und da frage ich vielleicht einfach nochmal nach. Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Nachmittag.
Ja,
einen, den ich so noch nicht... verlebt habe, vielleicht machen wir das nächste Mal, laden wir uns auf jeden Fall eine Frau ein oder einen Pastor, um da mal ein Gegengewicht zu stemmen.
Ich ja.
Oder?
Eine Pastorin.
Ja, und wenn wir eine gute Pastorin finden, dann auch gerne eine gute Pastorin.
Ja, warum nicht? Finde ich schön.
Machen wir das so.
Finde ich schön.
Was mich auch ein bisschen gestört hat, weil wir haben es ein bisschen früher aufgezeichnet, wäre es 2 Tage später gewesen oder so, hätten wir ihn auch direkt zur aktuellen Rassismusdebatte befragen können.
Ja.
Weil er ist ja tatsächlich a man of color. Man sieht es nicht immer so,
ja.
finde ich jetzt direkt, aber...
Doch, das ist dieses in seinen Haaren, du gehört der Krauser logischerweise und er hat diesen dunklen Tern.
Ja, aber da hätte man ihn nochmal befragen können, das ist uns jetzt entglitten, ist vielleicht auch besser.
Ich glaube, dass Kalle, das ist schwer einzuschätzen, Steffi, das ist schwer. Entweder würde ihm das am Arsch vorbeigehen oder er würde eben, was für die Umwelt nicht so schön wäre, austicken.
Mhm.
Weil also, dann gibt es ja Verletzte und Tote.
Dann nimmst du mir diese Sorge, dass wir das nicht angesprochen haben.
Ja,
und sagst
glaube,
du, das wäre einfach
ja.
scheiße gewesen.
Obwohl er ja auch, ich glaube, du kannst ihn fragen, was du willst. Er ist ja von einer so übergewichtigen Lässigkeit. Ich glaube, du kannst Kalle nicht in Verlegenheit bringen.
Ich finde das auch schön, dass du immer Karl-Heinz gesagt hast. Das,
ja.
find, das erdet die Sache auch nochmal deutlich.
So.
Ich wollte gerade schon mal in den Themenabschnitt Demos eintauchen.
Ja.
Wie verfolgst du das?
Ich bin so unfassbar wütend.
Auf wen?
100.000 mindestens junge Menschen meistens stehen Körper an Körper und im Krankenhaus sterben alle 7 oder 8 Minuten Menschen an Corona. Arschlecken. Was ist denn da los? Wie kann man das denn jetzt machen? Sagen sich die 100.000 Demonstranten, Corona kann mich kreuzweise, ich gehe jetzt auf die Straße, weil der Grund, darüber müssen wir gar nicht reden, ist mehr als willkommen, um zu demonstrieren, weil schlimmer oder verachtungsvoller kannst du gar nicht, also ich weiß gar nicht, jetzt komme ich und schleudern, weil das ist so grauenvoll, was dort in Amerika passiert ist und mit Sicherheit ist es auch ein Problem der Polizei international, dass viele Polizisten vielleicht sogar glauben, dass sie sich Dinge leisten können aufgrund der Uniformen, die man sonst nicht tut. Ich bin immer ein Freund der Polizei gewesen, werde ich auch weiterhin, weil ich den Alltag der Polizei eben sehr kritisch sehe. Die beschützen uns und kommen in Situationen, müssen sich mittlerweile bespucken lassen und bepöbeln lassen. Und der Respekt vor einem Polizisten ist ein minimaler geworden. Also ohne Polizei würde es jeden Tag 1.000 Tote geben. Aber die Demonstration kann ich nicht nachvollziehen.
Guck mal, wir könnten doch zusammen in Urlaub fahren. Tatsächlich geht es mir ähnlich. Also zum einen ist die Polizei ja in einer ganz blöden Situation. Die muss eine Demo eigentlich verbieten oder auflösen, in der Größe verbieten können sie es ja nicht, die gegen die Polizeigewalt ist. Das ist ja natürlich schon mal eine blöde Lage an sich. Dann gebe ich dir absolut recht, wenn Karl Lauterbach sagt, also ganz ehrlich, auf eine Demo gehen und schreien, da kannst du direkt eine Rolltreppe ablegen.
Du hast mir diesen Fluch ins Ohr gesetzt. Karl Lauterbach ist ein Weiberheld.
Ja.
Das gibt es nicht.
Nee, das will ich jetzt nicht so sagen. Nachher fliegt mir das um die Ohren. Aber er ist jetzt niemand, der, also glaube ich, kein Kostverächter. Also serielle Monogamie würde ich ihm einfach mal unterstellen.
Also der baggert auch?
Das weiß ich nicht.
Mit seiner Stimme, der hat diese komische Stimme.
Ja, aber du weißt doch, also Frauen stehen doch auf Wissen und...
Naja, okay. Er hat den Professorentitel, das ist in Ordnung, ja, okay.
Das ist schon, Gratchen, ja, das öffnet Hosen und Blusen.
Ja, sag ich mal, ja, das ist aus seinem Munde, ja, höre ich das sehr gerne.
Ich kann das ja sagen. Ja. Naja, auf jeden Fall ist das natürlich ein Riesenproblem und ich möchte nicht nochmal auf meine Situation mit Schulkindern hinweisen, aber wenn ich jetzt nach den Ferien immer noch zu Hause, noch neben meinem Job und so auch noch Kinder unterrichte, dann weiß ich nicht, dann muss ich meinen Job aufgeben. Und da bin ich natürlich sehr eigensinnig und sage, das würde ich ungern machen.
Ich so, auch. Frauen, ich wäre ganz traurig.
Frauen zurück an den Herd.
Nein.
So. Und,
wenn
so,
es dich nicht mehr geben würde als Journalistin und als eine Frau, die ich, obwohl sie mitunter ganz nah dran ist, das Eis zu brechen, verzichten müsste, das würde gar nicht gehen. Ich könnte auf dich nicht verzichten.
Und wenn Sie sich gefragt haben, bis zu dieser Stelle, warum ich hier bin, deshalb bin ich hier. So. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite bin ich, und habe das auch schon von vielen Leuten gehört, bin ich mir ganz sicher, dass wenn du als schwarzer Mensch, als People of Color, wenn du da an gewissen Plätzen dich auf eine Parkbank setzt, dass du da nicht lange sitzen bleiben kannst, ohne dass die Polizei kommt und sagt, verkaufen Sie Drogen. Also das ist zum Beispiel, ne? Also solche Situationen gibt es natürlich. Auch da ist die Polizei immer in einem blöden Spannungsfeld. Und ich glaube, es gibt auch wenig linke Gruppierungen in der Polizei. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber immer mal wieder rechte schwarze Schafe. Das ist ein Riesenproblem und ich finde, darauf muss man aufmerksam machen und das finde ich richtig. Aber vielleicht sollte man über alternative Methoden nachdenken.
Also, die wären zum Beispiel?
Ja, so zum Beispiel eine Polonaise über die Hauptverkehrsstraßen der großen Städte, immer mit 1,50 Meter Abstand.
Und Negerkalle führt sie an.
Das dürfen wir nicht sagen.
Deswegen sag ich so. Ja.
So, und da mal was lahmlegen, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Oder die Poolnudel, die wurde doch schon mal so als Abstandhalter, ja, für die nächste Demonstration.
Ja.
Ich bin immer großer Fan davon. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten. Die Möglichkeit, eng an eng irgendwo zu stehen, ist schwierig. Wobei ich da auch wieder sage, die Polizei hat das ja mit Besonnenheit geregelt, ne? Und dann haben sich die meisten Leute ja auch entfernt. Also Demonstranten sind ja an sich auch nicht Leute, die Superspreader werden wollen.
Nein.
Sondern die gehen irgendwo hin und stellen selber fest, hier ist aber eng. Und dann ist der Zug auch manchmal schon abgefahren, so, ne? Da musst du dich entfernen. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schwierig. Und dann wird schon die Momentaufnahme, hier sind 10.000 Leute gemacht und das ist natürlich auch nicht einfach.
Ich weiß nicht, ob der Beweis möglich wäre, aber wenn jetzt tatsächlich die zweite Welle kommen sollte, vor der ich wahnsinnig Schiss habe, und die Zurückverfolgung ergebe eindeutig dann nach Spurensuche die Tatsache, dass dort eben, wie damals Ischgl, die jungen Leute, die ja alles in Gang gesetzt haben, dass dann bei den Demonstranten eben wieder mal die Schuldfrage lag. Ja, wir waren's.
Ja, ja, aber ich glaube, es waren auch nicht die Leute in Ischgl, war das nicht ein Fledermaushund, der sich das ausgesucht hat?
Nein, diese jungen Hüpfer.
Jetzt haben wir die Kacke, was sollen wir denn, hätte Fahrradkette, wir müssen damit umgehen und so wollen wir das nicht.
Nein, wir wollen es so nicht.
So wollen wir es nicht.
Nein, so habe ich auch angefangen, wir wollen es nicht, weil man ist machtlos, man ist so in sich selbst gesplittet. Auf der einen Seite wird dort ein Mensch vor den Augen der Welt 8 Minuten und 13 Sekunden lang ermordet, bis er endlich erlöst wird. Es ist ein Mord und nichts anderes gewesen. Und auf der anderen Seite muss man seiner unfassbaren Wut Ausdruck geben, indem man demonstriert. Und dazwischen steht Carola. Das ist eine Scheißsituation.
Ja, schon wieder eine Frau. Hast du das Video gesehen, was ihr geschickt hat?
Ja, aber ich habe Boris nicht erkannt.
Ja, aber ist doch geil.
Ja,
also Boris Becker war, jetzt, also das war ja kein Promi-Demonstrieren. Ja, das war ja richtig.
Ja, aber warum macht er sich so unkenntlich?
Ja, weil er musste sich doch maskieren.
Ja, aber trotzdem mit Kapuze auf und diesem Mundschutz und also.
Aber ich fand es schon, also ich fand Boris Becker, der Stern Boris Becker ist ja in den letzten Jahren so untergegangen. Er hat sich ja gerade mit seiner Handhabung von Steuern, also finanzielle Dinge, das steht ja euch in nichts nach. Oder doch, da hast du deinen Meister gefunden. Und wie auch immer seine Frauen vor der Kamera vorgeführt hat und so. Es war einfach überhaupt kein sympathischer Mensch. Es war so traurig, dass dieses 80er-Idol.
Ja, aber dennoch, warum, er hätte doch viel mehr gewinnen können, indem er sich als Boris dorthin stellt.
Na, er hat es ja bei Twitter gepostet und dann ist er ja nochmal in die Diskussion gegangen, weil es war so, er hat sich gefilmt, wie er in London auf einer Demo war. Und dann gab es unglaublich viele Hasskommentare, so. Gerne von den Rechten, die auch immer gerne was twittern und so.
Ja, ja, aber du hast mir dieses Bildchen geschickt, muss ich nochmal nachhaken, wo ich nicht wissen konnte und keiner erkennt ihn.
Das ist ja bei Twitter, ist ja in seinem Account, da steht ja Boris Becker drüber.
Ja, ja, klar. Ist klar, verstehe. Ja.
Und tatsächlich hat er das Thema insofern ja dann auch nochmal in die Medien gehoben und irgendwie ist dieser Boris Becker, der irgendwie so einen verlotterten Lifestyle hatte in den letzten Jahren, durch dieses Engagement doch nochmal emporgehoben worden. Ich fand das gut, Boris Becker. Pass aber auf dich auf wegen Carola. Ja, was denn?
Nein, deine Carlo, ist es aber, es war jetzt Twittern und so weiter. Dennoch, was soll die Scheiße, wenn da ein sich selbst nicht offenbarender auf einer Demo ist, da soll er den Mut haben und seine roten Haare und sein etwas dickliches Gesicht in die Kamera zu halten.
Ja, meinst du?
Natürlich, was bringt mir das sonst?
Vielleicht hat er einen Puma-Tennisschläger dabei.
Ja, keine Ahnung. Deswegen kann ich da nicht folgen, weil das könnte keine Klops gewesen sein. Wo ist der Gag gewesen? Weißt du? Insofern muss ich dir da wild widersprechen. Ne?
Ach,
er
ja.
würde für mich wirklich gewinnen, indem er tatsächlich als Boris Becker dort, jeder sagt, oh, guck mal, das ist Boris,
ja,
boom, feige
boom.
Sau.
Ja. Ach gut, ja, guck mal, so unterschiedlich können Eindrücke
ja.
sein.
Ja,
ne?
ja, ja, ja.
Ich habe Rassismus fand ich, war früher ja auch immer so ein bisschen was mit Augenzwinkern, da hat sich ja auch in den letzten Jahren ziemlich viel getan. Also ich erinnere mich noch an eine große Ära der Türkenwitze zum Beispiel, das könnte heute ja, das wäre auch scheiße.
Geht gar nicht, aber damals noch in der Auslage unseres, wann war das, 55, ja, Negerküsse.
Ja.
Natürlich. Waren auch gedruckt.
Ja.
Negerküsse.
Aber das war ja nicht 55, das war ja bis...
Na, aber 70 sagen wir.
78,
70.
90 so.
Nein, aber nein.
Doch, Mohrenköpfe oder Negerküsse, das hat man noch ziemlich lange gesagt.
Und was steht denn jetzt drauf?
Schokoküsse oder Schaumküsse?
Schokoküsse, glaube
ja.
ich, ja genau.
Ja.
Schokoküsse, genau. Und damals, als ich noch Kind war, da gab es die Diskussion gar nicht. Vor allen Dingen hat man sich über farbige, über schwarze Menschen in keinster Weise unterhalten. Was auffällt, waren Bands aus Amerika, England. Ich glaube, dass Boniema eine der ersten Bands war, wo schwarze Musik auf der Bühne standen. Und sonst hast du im Top Ten und im Starclub und Kaiserkeller und Mamachi und egal wo die waren durchweg weiße Bands. Aber nicht, weil es gegen die Schwarzen ging, sondern einfach, weil das Angebot, sag ich mal, an Musikern, es waren eben keine schwarze Musiker da, die den Weg nach Europa gefunden haben.
Also, aber trotzdem war das doch früher auch ein anderes Umgehen. Also meine
Mit
Oma
Sicherheit.
Hat auch mir keine Negerpuppe geschenkt. Hat sie gesagt, das mache ich nicht, irgendwie, obwohl ich meine
gewünscht
habe. Nö, natürlich. Und natürlich wurden, sagen wir mal, Türken, das waren ja früher hauptsächlich Türken, die wurden auch immer in so eine Stadtreinigungsecke gestellt.
Meine Älteste, meine Tesi, hat meines Erachtens eine oder zwei Negerpüppis gehabt.
Ja. Jetzt haben wir es aber auch ein paar Mal gesagt, ne?
Ja.
Dolls of Color. Aber trotzdem, da hat sich ja viel getan in den letzten Jahrzehnten und was das Verständnis und ja, und das, ich glaube auch Alltagsdiskriminierung war früher auch viel gesellschaftsfähiger. Also selbst bei Pippi Langstrumpf ist es der Neger.
Wenn wir jetzt gemeinsam mal ganz, ganz geschlau sind und nach dem Grund suchen, wissen wir beide nicht, ne? Warum plötzlich diese Menschen so ausgegrenzt werden.
Doch, also meine Theorie zu dem Thema ist immer so, wenn es jemand einer Gesellschaftsgruppe schlecht geht, weil sie keine Arbeit hat oder weil irgendwas scheiße läuft, dann sucht man immer einen Schuldigen. So, und da ist natürlich der Ausländer schon mal ganz praktisch, weil der kommt und nimmt mir den Arbeitsplatz weg. So, also das ist einfach, glaube ich, so ein Grundbedürfnis für irgendwas, einen Schuldigen zu suchen. Und ich glaube, da sind natürlich Leute, die fremdartig sind oder die neu hinzugekommen sind, immer gefundenes Fressen. Das wäre meine Theorie, aber wahrscheinlich ist das noch deutlich, also ich habe keine Ahnung, ich habe ja auch nur...
Nein, du hast recht.
Lehramt studiert. Ich habe von nichts eine Ahnung eigentlich.
Nein, du hast recht, das Thema Ausländer, stimmt, ja genau, ja.
So, hast du die neue Show von Stefan Raab?
Ich wollte nicht gesehen, aber ich bin sehr gespannt, ja.
Ist er noch nicht. Aber nein, ist das nicht schön, dass Stefan Raab zurückkommt?
Ja, ich finde es gut. Ich finde es gut, weil Stefan ist einer der wenigen, der eben mit Grenzen überschritten hat, immer schon.
Ja.
Mit seinem TV-Total war für mich einfach ein Muss zu sehen, seine Rotzfrechheit. Es gibt eine Sache, die mich immer gestört hat bei Raab, ja, und die ihn leider auch in die Nähe von der Handpuppe Olli Pocher bringt, nach wie vor, dass er sich so intensiv einschießt auf Menschen, die sich nicht wehren können, die nicht dabei sind.
Meinst du Mauschendrahtzaun?
Zum Beispiel. Und das ist das, was ich ihm ankreide. Da ist er eine feige Sau, weil er geht dann der Diskussion aus dem Weg, weil es gar keine Möglichkeit gibt, die Menschen, denen er wirklich diskreditiert bis zum Abwinken, mal gegenüberzutreten. Das ist Feigheit und das mache ich nicht bei ihm. Diese Lästereien, dass er sich wirklich, Maschendraht war ein Grund, ich glaube zwei, drei Menschen, die dann auch vor Gericht gezogen sind und er musste eben Schmerzensgeld. Und da gibt es doch eine Geschichte, der eine Rapper, der ihm so vor die Fresse gehauen hat. Bei einer
Moses Pelham.
Moses Pelham. Da gab es ganz viel Beifall in der Szene.
Ja, ich erinnere mich.
Weil er hat ja auch ganz viele Zähne und unser ehemaliger Schlachter. Ich sehe ihn jetzt, ich rede mich gerade so ein bisschen rein in Rage, weil das ist das Einzige, was mich an ihm stört. Er ist als Entertainer und als Musiker ist er, der ist wirklich ein Entertainer. Der Raab ist ein Entertainer.
Ja.
Der kann tanzen und der kann Musik machen und der kann mich mit seiner Art der Unterhaltung eben wirklich auch am Schirm halten. Nur diese eine Geschichte, die ist scheiße, sich über andere Menschen einlästern bis zur wirklich Körperbelästigung. Also das ist schon, das ist ein Ding, was ich nicht mache an ihm, aber sonst ist er ein großer.
Ja, ich bin aber auch der Meinung, dass, er wird das wahrscheinlich heute auch nicht mehr machen und er findet das wahrscheinlich ähnlich scheiße in der Nachberichterstattung, aber ich glaube, dass jeder, der was Großes schafft, auch ein paar Mal daneben liegen muss. Das funktioniert einfach nicht, dass man immer in einem Rahmen...
Nee, das sehe ich anders.
Ja?
Das sehe ich völlig anders, Steffi, weil sehe ich völlig...
Das finde ich aber nicht gut.
Nein, sehe ich völlig anders. Ich habe auch so meine Kinder, ich kann nicht sagen erzogen, weil ich bin ja wirklich, glaube ich, da, was Erziehung angeht, überhaupt kein Vorzeigepapa. Weil alle vier Kinder von ihrem Papa, glaube ich, das Wort Nein, ich glaube, die wissen gar nicht, dass ich in meinem Sprachsatz, Wortschatz das Wort Nein habe.
Ja.
Ich bin, glaube ich, ein sehr, sehr liebevoller Mensch, was die eigene Familie angeht und die Kinder. Und was ich nicht vertragen kann, ist, über andere Menschen sich zu mokieren, andere Menschen eben zu belästern oder anderen Menschen eben Nachteile nachsappeln. Ich will dabei sagen, dass ich kein Weichei bin, weiß Gott nicht, aber ich finde es zum Kotzen, wenn Menschen sich widerlich über andere auslassen. Und das, damit komme ich nicht klar. Das ist für mich irgendwie... da ist das Wort Fairness und wir müssen miteinander klarkommen. Logisch kannst du sagen, Alter, du bist ein Arschloch für mich. Logisch. Oder du bist auch für die Fresse oder was. Aber dann ist es auch gut. Aber so dieses perfide Pieksen und Machen und Tun. Ich weiß nicht, kannst du mir gerade folgen? Oder?
Total gerne sogar. Weil
ja, aber du guckst mich jetzt so an, aber du hast ja recht. Ist er nicht ganz dicht? Doch, ich bin ganz dicht, weil ich möchte da wirklich, bin ich ein Verfechter, bitte jetzt nicht mit Langeweile kommen, einer friedvollen Welt. Ich möchte in einer Welt leben, wo wir alle miteinander klarkommen. Man kann sich anpöbeln, logischerweise. Und dann ist aber auch gut. Dann ist gut.
Im Gegenteil, ich gucke dich so an, weil ich denke, ach, du hast recht und du bist so ein guter Mensch. Ich bin ganz angefasst.
Ich bin ein geiler Typ dann.
Ja, nein, aber du hast total recht. Ich bin ganz angefasst. Ja, du hast recht.
Verstehst du, wie das meine?
Ja, du musst nicht nachfragen. Also bist du das nicht gewöhnt, dass jemand sagt, du hast recht?
Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los, Steffi. Aber ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst.
Ich kann dir total folgen. Du hast absolut recht.
Ich war zum Beispiel immer auch diese langen Jahre, in denen ich regelmäßig Fernsehen gemacht habe, habe ich mich immer als, habe ich glaube ich schon mal erzählt in unserem Podcast, ich war der Gastgeber. Und jetzt kommt etwas so furchtbar Spießiges. Ich habe mich zu benehmen oder ich habe einen Menschen eingeladen, ich habe nie gesagt in meine Show, in unsere Show und er soll sich, weil eine Show ist für mich, das habe ich bei, ich habe mal lange mit Frank Elzner drüber diskutiert, weil Frank immer sagte, herzlich willkommen in meiner Show. Es ist nicht seine Show, zu einer Show gehören ganz viele Gewerke, da sind 80 bis 100 Leute daran beteiligt. Es ist unsere Show. ganz viele Menschen haben eine Show gemacht. Du bist der Showmaster, aber das Vorbereiten haben ganz viele gemacht. Und die Fairness und das sich gut unterhalten kann auch ruhig mal kritisch werden, aber im Endeffekt musst du dann auseinandergehen und sagen, ich komme gern wieder.
Aber hast du ihn überzeugt, so wie mich gerade?
Nein, ich glaube, es gibt keinen, der sagt, Tiedem ist ein Arsch, da gehe ich nicht wieder hin.
Ja.
Moment. Nein, das glaube ich nicht. Nein, ich bin da keine linke Wehe. Also das ist für mich irgendwie, das geht nicht. Das tut mir leid.
Das finde ich schön, was du jetzt gesagt hast. Und das meine ich ganz ernst so. Und um nochmal auf Stefan Raab zurückzukommen, oder willst du nicht?
Doch, gerne. Bin wahnsinnig gespannt, was er da macht.
Fame Maker heißt die Show und die funktioniert wie The Voice.
Ja.
Du kennst das, du guckst doch sowas, ne?
Ja, doch gerne. Ja, genau. Gerne.
Dann sitzt so die Jury und hört jemanden zu und dann drehen sie sich um und dann, ne, wollen sie ihn irgendwie coachen oder nicht. Und das ist andersrum, sie hören nichts, sie sehen nur die Performance. So.
Ist geil. Geil. Das ist typisch Raab.
Da hätte ich auch nochmal eine Chance, hätte ich gesagt. Und er hat so eine tolle Jury. Er hat irgendwie Caroline Kebekus, Luke Mockridge. Ich meine, wenn jemand im Moment was zu sagen hat im Fernsehen als Frau, ist es Caroline Kebekus.
Ja.
Es ist Luke Mockridge.
Ja.
Und es ist jemand, den du vielleicht noch nicht kanntest, Teddy Teclebrand.
Nee, stimmt.
Und der ist so
von dem
cool.
Du hast mir noch ein Bild geschickt von dem, ne?
Ja, ich glaube, ich habe dir ein Video auch geschickt.
So geil. So geil.
Oder?
Ich bin wirklich, da bin ich dir wirklich dankbar.
Deutschland ist stabil, habe ich dir geschickt. Oh, das Video gegen die Corona-Krise.
So sensationell.
Wirklich, das hätte ich gar nicht gedacht. Dass ich das
also, logisch.
Das ist so ein guter Typ. Der kommt auch aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Also wirklich mit, der ist irgendwie aus Afrika mit seiner Mutter. Der Vater ist nie nachgezogen. Im Asylbewerberheim, Hauptschulabschluss irgendwie so. Dann nochmal Realschule nachgemacht. Und dann aber wirklich aus eigenem Antrieb, so ein fein geistiger Humorist. Und er ist so lustig.
Ja, bei diesen ganzen Schlägen, die er vom Schicksal bekommen hat, ist er anders. Und das ist das Geile. Der ist so unterhaltsam und so überraschend. Also,
so ein
das ist toll.
Ich bin so ein großer Fan und deshalb freue ich mich auch total.
Ja.
Er fängt aber erst im, ich glaube, im Oktober oder November können wir dann.
Wird was Großes.
Wird was Großes. Dann können wir endlich mal zusammen Fernsehen. Wir versuchen
wird
das
schon Großes.
Die ganze Zeit, aber wird immer alles abgesagt, ne?
Ja.
Du guckst gerade auf deinen Zettel.
Nein, ich gucke gerade auf den Zettel, weil wir kommen jetzt gleich mal auf Mario Götze.
Oh ja.
Weil das fand ich von dir sehr schön, weil wir müssen über seinen Sohn reden.
Ja.
Wie spreche ich denn, ist das Romy oder wie ist das denn, oder?
Romy, wir wussten nicht, Romy oder Canasta. Da haben wir uns für Romy entschieden. Rome.
Aber wie kommt denn Mario auf Rome?
Because Rome is made in Rome vielleicht.
Ach, du meinst, die haben da mal ein bisschen gerubbelt in Rom und,
ja,
und haben gesagt.
Gerubbelt haben?
Ja.
So.
Rome.
Das heißt, Rome
Götze. Der kann doch gar nicht Rome sagen, wahrscheinlich.
Rome Götze. Damit ist auch gut, dass er der Sohn von Mario Götze ist und nicht von jemand Normales, weil in so einem Regelschulbetrieb hättest du keine Chance mit dem Namen.
Ich überlege gerade, Rome, komm mal her, Rome. Das war wie ein Hund.
Ja, ist nicht gut, oder? Also, ich habe mir noch so ein paar andere schöne Namen nochmal rausgesucht, so von Heck. Hast du auch geguckt, was ist schön?
Ich habe mir wahnsinnige Namen rausgesucht.
Ja, sag mal, was
zum Beispiel Carter. Also nicht Carter, sondern K-A-T-R. Carter.
Ich kenne jemanden, die heißt Carter.
Kata, also K-A-T-A, Kata.
Ja, die heißt eigentlich wahrscheinlich Katharina.
Ne? Nein, Kata, steht im Pass drin, Kata. Oder Egge.
Egge.
Mit Doppel-G, Egge.
Ja, Egge ist aber, jetzt kann ich mir vorstellen, dass das noch auf norddeutschen Spielplätzen nochmal eine Chance hat.
Dann natürlich Plus und Minus gibt's auch.
Ernsthaft?
Ja, natürlich, ja.
Durchgewunken worden vom Standesamt.
Vom Standesamt durchgewunken. Quintus, Quartus. Quintus und Quartus wahrscheinlich, Sextus gibt es wahrscheinlich auch, oder Tertius, aber Quintus, Quartus gibt es. Und Bobbe. Bobbe finde ich geil. Nicht Bobbele, Bobbele, Bobbe, B-O-B-B-E, Bobbe, nicht wie Robbe, Bobbe. Und jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingswort. Warum wird nicht akzeptiert Rubbel?
Rubbel?
Ja.
Wieso? Geht das
Rubbel.
Nicht? Hast du schon probiert?
Nein, aber weil der Riebel und Rubbeln ist ja, weil in dem Wort Rubbel ist so viel drin. Aber ich glaube nicht, dass da die Behörden sagen, Rubbel Schröder, warum eigentlich nicht? Rubbel.
Rubbel, ja, weiß ich auch nicht. Hab ich jetzt
mit Dittmarscher R vorne, Rubbel.
Ja. probier das doch einfach mal aus. Ich meine, du bist
ich
doch
bin
noch,
aus
du
dem
bist doch noch,
deswegen Alter raus. Nein,
bist du nicht. Ja. Also wenn du irgendein Funktionär in der Formel 1 wärst da, oder irgendein Rockstar, da hättest du aber noch, da hättest du noch lange was davon. Also ehrlich gesagt.
Das macht mich erst ein bisschen stolz.
Absolut. Lieber Tyler Klaus.
Ach, Steffichen, du bist schon ein tiefer Brunnen, ganz tiefer Brunnen.
Ich stehe gerade auf Sarantis Leonidas.
Auch wahnsinnig. Wahnsinnig.
Lieber Mario Götze, sollte es noch zu Kind 2 und 3 kommen, ruf uns an. Rome, wir haben Ideen.
Göttingen.
Oh, ich wollte dir was vorlesen heute. Wo ist es denn? Und zwar gab es einen schönen Zeitartikel.
Ja, da freue ich mich drauf.
Und zwar über Quickborn. In der Zeit online.
Also du musst nicht sagen Quickborn, sondern Quickborn.
Ach so, Entschuldigung.
Ja, genau. Also Nick, Quickborn hört sich, ist auch nicht schlecht. Quickborn, wo kommst du her? Quickborn, Quickborn.
Ist so wie Stralsund. Quickborn, Stralsund.
Genau, so. Ganz wichtig. Quickborn, ja genau.
Und zwar haben die eine Serie, die heißt Gestrandet in. Und in dem Fall war es das Himmlische Moor, da wo du 80% deines...
Ja, gerade gestern wieder.
Rentnerdaseins demnächst in 3-4 Jahren vielleicht verbringen wirst. Und im Moment so viel Zeit wie möglich. Und da ein gewisser der Felix Kessler schreibt, wie er in Quickborn ankommt. Und ich lese dir einfach mal ein paar Texte.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Mehr Naherholung ist erstmal nicht drin, denn der gleichgültig am Bahnhof aufragende Zweckbau mit dem Namen Forum verstellt ihnen die Sicht auf den Ortskern. In den Fantasien der Stadtplaner sollten die Quickborner hier wohl in römischer Tradition angeregt zusammenfinden. Machen Sie einen kurzen Realitätscheck und sehen Sie, wie die Einheimischen die müde dahin plätschernden Wasserspiele ignorieren und mit den Einkäufen zu ihren Autos hasten, ehe sie eilig das Zentrum verlassen. Was den Hamburgern die Elbe mit ihren Containerriesen, ist den Quickbornern die B4 mit ihrem Durchgangsverkehr nach Bad Bramstedt. Oh ja, dann gibt's noch was Schönes über die Kröten. Hast du da schon mal Erfahrung gemacht über die Quickborner Kröten?
Kessler ist ein blöder Hund.
Das Rinnsal
Kessler
ist die
beleidigt meine Stadt, das ist ja unfassbar.
Ein Schlenker über die Gronau macht. Das Rinnsal ist die Heimat wanderfreudiger Kröten. Allzu oft ließen die ihr Leben jedoch beim Versuch einer frühjährlichen Straßenquerung. Deshalb schlossen die Kröten und die Quickborner vor einiger Zeit einen Pakt. Ein kleiner Zaun verhindert nun die direkte Konfrontation von Amphibien und Autofahrern.
Weißt du, dass ich innerlich vom Herzen her jetzt richtig angefasst bin, weil so ein Pseudoschreiber in der Zeit, der sich Kessler nennt, Kessler Buntes, ich habe keine Ahnung, ist ja unfassbar.
Oh, warte mal.
Steffi, ich will dich gar nicht mehr hören, aber wenn du schon, Mando.
Solche Wohnträume, Fenster bis zum Boden, reflektierende Pools, gibt es zwar auch in Los Angeles oder Palm Springs, dort fehlen aber die akkurat gestutzten Buchenhecken und das Kleingartenambient.
Der Kessler muss wahrscheinlich von unserem Bürgermeister gebeten worden sein, diese Stadt zu verlassen. Ja. Ist ja unfassbar.
Ich fand es aber schön geschrieben und ich hatte schon richtig
Nein, absolut beschissen.
Ich komme.
Das tut mir richtig weh. Das Forum, dieser Bahnhofsvorplatz ist was ganz Tolles. Aber er hat natürlich überhaupt gar nicht begriffen, was das Himmelmoor wirklich bedeutet und was für unfassbare Eindrücke du gewinnen kannst. Wenn du morgens, wie ich, so 5:45 durchgehst und du hörst nur deine eigenen Schritte und hörst dann jetzt gerade wieder den Kuckuck und du hörst die Vögelchen und siehst dann die Kraniche auf der von Nebel durch überfluteten Wiese stehen und guckst übers Moor. Kessler, du bist so ein Penner. Also es ist wirklich du. Den mach ich nicht.
Ja, wollen wir zu Schluss machen oder ich hatte noch was.
Was wolltest du gerade sagen? Bevor ich jetzt komme mit einer Geschichte über Götz-George.
Götz-George, achso, ich wollte noch wissen, weil du hast einen schönen Nachruf mal geschrieben über, ich glaube, den Produzenten oder so von Werner Böhm tatsächlich. Kann das sein, dass du mit dem befreundet warst?
Ja, es war Michael Jud. Michael Jud war ein ganz eigenartiger Mensch. Michael Jud hat geschrieben unter anderem auch für die Zeit. Das war wahrscheinlich
Drecksblatt.
Lange, bevor die Kinder, ich liebe Giovanni.
Lange bevor der Kessler,
der überhaupt die Redaktion geführt hat.
Die Zeitung mit dem Arsch eingerissen.
Ja, genau. Bevor Kessler versuchte, da journalistisch tätig zu sein und schreibt wirklich wie ein ABC-Schüler. Und das ist überhaupt kein Stil, was der Mann da hat. unfassbar.
Was ein ich dahin wirklich gut finde, ist eine Sachkritik. Eine Sachkritik.
Ein dahingestochertes Pamphlet, das ist ja vom Unangenehmsten. Also. So viel zu Kessler, diesem Penner. Michael Jude war der, nicht Produzent, sondern der Erfinder, der Autor der Polonaise Blankenese.
Ach so.
Hat nebenbei als Journalist viel gearbeitet fürs Fernsehen, Panorama und Tagesschau und aktuelles Genre, also sowohl Unterhaltung als auch eben ernstere Themen umgesetzt. Und Michael ist gestorben an der Papageienkrankheit, die sich so äußert, dass es du ein Virus bekommst und es gibt kein Mittel dagegen und erstickst. Der Tod ist dann Ersticken. Und ich habe ihn dann über ein Dreivierteljahr habe ich ihn gepflegt. Er wohnte gegenüber, hatte überhaupt keine Kohle und ein Haufen Leute und anderem ich haben ihm dann ein ziemlich teures kleines Apartment gemietet in einem Altenheim gegenüber des vom NDR, Mittelweg bei uns. Und ich habe ihn dann, er bat mich darum, gepflegt und da kommt er ins Spiel. Was so ein geiler Typ. Seine Todesanzeige war übrigens überschrieben mit, ich bin immer weg. Nicht? Mhm. Und nichts weiter. Geboren und gestorben, ich bin immer weg. Michael Jude. Und er sagt, Alter, wenn du mir irgendwann den Arsch abwischen musst, dann mache ich Schluss. Er war, wurde künstlich beatmet, Tag und Nacht, hatte einen Zugang in der Nase und hatte sich von einem professionellen Sanitätsmenschen bauen lassen. Dieses Einzimmer-Apartment war wie eine Oberleitung verkabelt, sodass er sich eben mit seinem Ding in der Nase überbewegen konnte. Aber das Duschen war schwer und da habe ich ihm bei geholfen und beim Waschen und beim Einkaufen sowieso. Und das war tatsächlich so. Wir haben dann so geflaxt und er sagte, wenn du irgendwann mal, weil ich keine Kraft mehr habe, mir den Arsch abwischen musst, dann mache ich Schluss. Mhm. Und er hat sich 3 oder 4 Tage später dann, ich habe ihm den Arsch abgewischt und wir haben furchtbar gelacht dabei. Und er hat sich dann 2 oder 3 Tage später das Ding aus der Nase gezogen und bewusst erstickt.
Okay.
Diese Kraft musst du haben, zu entscheiden, jetzt mache ich Schluss. Also Michael Jude war ein großer, war ein ganz großer. Als Journalist, der hat eine Mörderschreibe gehabt, nicht so, wie hieß er, Bessler? Kessler. Und Jude war ein ganz großer, ganz großer. Und war ein Weiberheld und herrlich und ach, was haben wir, da, fast 50 Jahre war ich mit ihm befreundet. Wie kamst du darauf? Jetzt durch Pune, ach so, durch nee, Werner, ja.
Werner Böhm und dann.
Das ist auch ganz komisch mit Werner Böhm, dass man ihn findet, wenn es so stimmt, wie wahrscheinlich die Klatschjournalisten sich darauf geeinigt haben, auf dem Bett liegend mit Kopfhörern auf und Smartphone in der Hand und einschlafen und. Da gibt's dann die andere Version, 2 Tage vorher soll er sich mit Jägermeister bis zum Abwinken zugezogen haben und dann aufgrund der Tabletten und aufgrund dieses Alkoholschubs daran gestorben sein, kollabiert, wie auch immer. Aber er ist viel zu früh gestorben. Werner war auch für wirklich ein Freund und ein Verrückter. Ich liebe ja die Verrückten. Der war anders, hat auch keinem, muss ich zugeben, er war, was die Damenwelt angeht, sehr beliebt, aber nicht konsequent freundlich. Also er kommt nie, bitte nie, er hat nie Frauen geschlagen. Aber er hat betrogen ohne Ende. Das war mitunter schon so, dass selbst Freunde gesagt haben, Alter, das kannst du nicht machen. Du haust da so viel Porzellan kaputt zu Hause. Egal wie. Also über Werner kamen wir zu Michael Jude, ja genau.
Genau, und was mich richtig wütend gemacht hat an dieser Werner Böhm-Geschichte, ist, dass es ja ein begnadeter Musiker war und der hat ja mal auch in der Band mit Udo Lindenberg gespielt und so. Und was übergeblieben ist, ist das, was die Bild-Zeitung und die tatsächlich in dem Fall auch wirklich die Bild-Zeitung und die Boulevardmedien aus ihm gemacht haben. Tatsächlich habe ich gelesen, dass vor einem Jahr oder so ein Bild-Zeitungsreporter bei dem eine Woche gewohnt hat, um im Prinzip den Rotten Life Style, den er jetzt in den letzten Jahren führen musste, weil er war alkoholkrank und er finanziell war jetzt auch nicht mehr so richtig rund irgendwie so und dass er den dokumentiert hat. Und das hab mir, also das tut mir körperlich weh, dass man jemanden, der wirklich also viel gemacht hat,
ich hatte Gutes. In den letzten Jahren leider nicht mehr so viel Kontakt, dass ich ihn hätte fragen können, Alter, warum lässt du das mit dir machen? Aber ich nehme an.
Geld.
Mit Sicherheit hat der Verlag bezahlt und
nicht. Aber so, und da mache ich ihm ja keinen Vorwurf. Aber dass das dann so als Erbe bleibt oder so als das Letzte, was man von jemandem so sich daran erinnert, das fand ich, das hat mich richtig geärgert. Ja.
Also ich glaube, er ist vom Leben rechts überholt worden und irgendwann hat ihn was ausgebremst. Er war wirklich ein, eigentlich bis zum Schluss war er ein Pianist und Keyboarder vom Feinsten.
Ja, ne?
Wahnsinnig, hat große Leute begleitet in Orchestern. Und
was für ein Menschengefühl, sich dieses Outfit zu besorgen als Gott im Wendehals. Das war ja richtig schlau. Das war ja jemand, der quasi die ganzen Facetten einer Figur...
Das war aber auch Michael Jud, der mir auch beraten hat.
Okay, ja, aber sehr gut, richtig gut.
Ja, auch mit dem Huhn und so weiter.
Hast du jetzt noch eine schöne Geschichte von Götz-George?
Ich habe eine Geschichte, ja, weil wir haben doch irgendwann mal, als wir anfingen mit dem Podcast vor 4 Jahren, haben wir immer gesagt, der Opa soll was aus seinem Leben erzählen, ja. Das macht Opa gerne. Ich hatte mal 2 Jahre lang von 86 bis 88, 3 Jahre lang, 2,5 Jahre lang, Show und Co. mit Carlo, eine ZDF-Show und in der wir eben dann immer 5 oder 6 Shows hatten wir im Jahr, live 90 Minuten durch große Hallen in Deutschland getingelt sind. Und das war immer donnerstags von 19:30 bis 21 Uhr und wir hatten tolle Leute da. Also wirklich ganz große, unter anderem ein wilder Flirt zwischen mir und Audrey Lenders. Von Dallas.
Ja, Audrey Lenders.
Oh, ich kann dir sagen.
Das war so diese mit dieser Frisur, ne?
Wenn die Mutter nicht dabei gewesen wäre.
Ja, ihre?
Die war immer dabei, war Audrey. Und ich war damals Donnerwetter, ein schmucker Kerl, du, vor 35 Jahren oder 34 Jahren. Kann dir sagen. Und zwischen Audrey und mir hat es aber geknistert. Aber es kam, wie gesagt, nicht zum Finalen. Und da hatten wir in einer der letzten Shows, hatten wir Götz-George. Und zwar ein Spiel, was unglaublich toll ankam, in der Probe schon. Wir hatten ja immer Probenpublikum und dann eben das abendliche Live-Publikum. Und das Probenpublikum ist schon ausgeflippt. Ein Doppelgängerspiel. Auf der Bühne stand ein Haus und da machten sich immer Fenster auf, immer jeweils parallel 2 Fenster. Und da war das Original da, Götz-George in diesem Fall. Und einer, der eben täuschend ähnlich sah. Da hatte die Redaktion eben äußerst großflächig recherchiert und haben tatsächlich dann 6 oder 7 bekannte Menschen gefunden und die dazugehörigen Doppelgänger. Diese Show wurde, das war in den 18 Jahren noch normal, mit einem Computer getrennt. Wir hatten keine Sekunde Möglichkeit zu überziehen.
Yeah.
Punkt 21 Uhr, als heute begann, musste die Sendung fertig sein, Computer. Und ein unglückseliger Aufnahmeleiter, der übrigens nach dieser Show, ich erzähle gleich warum, entlassen worden ist, der hatte sich um 2 Minuten, 30 Sekunden, 2,5 Minuten vertimt und hat uns falsche Zeichen gegeben. Und im letzten Sketch zwischen Götz-George und mir wurden wir mitten im Satz rausgeschmissen. Götz-George hatte den Ruf, dass er sehr, sehr heavy war am Set. Ja. Und dieser Ruf eilte ihm voraus, auch als Schimanski ist er wohl sehr, sehr, sehr vorsichtig behandelt worden mit Schauspielerkollegen. Wir alle wussten, der flippt sehr leicht aus. Aber das war für mich so, ich hätte fast heulen können, mit was für einer Fairness, der dieses Dilemma, dieses furchtbare Ende einer sonst, wie ich fand, schön verlaufenden Show aufgefangen hat. Mit so viel, der hat mich richtig getröstet. Weil
wirklich?
So, ja, der war so väterlich zu mir. Ja. Und er war übrigens ein ganz kleiner. Der Götz war ja klein. Also ich sage, ich bin jetzt 1,87, lass ihn 1,70 gewesen sein. Götz-George war...
Das hätte ich nicht gedacht.
Ja, also kein Bonsai, aber ein bisschen mehr. Ein Bonsai auf Pumps.
So war er. Verstehe.
Ja. Und das war eben so auch wieder eines der Eindrücke, Steffi, wenn man über Menschen erzählt, die man nicht kennt, gibt dir selbst Gelegenheit und lerne ihn kennen und dann kannst du sagen, Moment, den kenne ich. Ich sage ja mal, wie ich ihn kennengelernt habe.
Und das es zieht sich ja jetzt auch wie ein roter Faden durch unsere Sendung.
Ich habe Hunger. Ja, so Hunger. An, ja.
Weißt du, was ich am Anfang gedacht habe bei diesem Doppelgängerspiel? Es wäre so gewesen, ihr hättet dieses Doppelgängerspiel gespielt und nachher wäre der falsche Götz-George. weggeschattelt worden. Und
ja, das wär ja auch
und
geil.
Jahrelang hätte der falsche Götz-George all die schönen Rollen bekommen und der andere wäre wieder nach Hause und wäre Versicherung. Der echte wäre jetzt Versicherungsfachangestellter in Ohr-Erkenschwick.
Donnerwetter.
Das wäre.
Donnerwetter, ne? Habe ich doch nicht gedacht, ja.
Das, wenn wir mal einen Film drehen, dann. Hast du Hunger?
Ja, nein, ich weiß, ich bringe dich auch immer jeden Morgen, einmal die Woche hier bei unserem Podcast, eine Laugenstange mit, die liegt wo jetzt? Ich will sie nur mal sehen. Kannst du nur einmal knistern? Da liegt sie.
Kann nur sechsmal schlafen, dann.
Fünf oder sechsmal schlafen. Genau. Ja, genau.
Es war wunderbar mit dir, eine lange Sendung geht zu Ende. Ich freue mich auf nächste Woche.
Ich kann nur sagen, Steffi, es ist schön, dass es mich, also uns gibt. Ciao, Bella.
Tschüss, Carlo.